Hallo Leute, bevor es losgeht, muss ich mich noch mal kurz einschalten. Moritz und Andreas haben im Podcast erzählt, dass wir einige Spoiler innerhalb dieser Episode haben und ich glaube, es ist besser, wenn man das vorher einmal kurz erwähnt. Normalerweise denke ich auch an sowas, aber diesmal ist es uns erst bei der Episode aufgefallen. Heißt also, wir bitten das zu entschuldigen. Und nun viel Spaß bei der Festung im Grenzland. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Der Moritz.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Wieder eine neue Folge aus dem Bereich Oldschool-Rollenspiel. Und heute haben wir, ja, den Oldschool-Rollenspieler schlechthin, den Herrn der Labyrinthe persönlich hier in unserem Podcast eingeladen, nämlich Moritz. Moritz, was hast du denn mit diesem Oldschool-Rollenspiel zu tun?
Ja, erstmal schön, dass ich zu einem Podcast eingeladen werde, einfach nur, weil ich alt bin.
Aber ist doch schon mal nicht schlecht.
Ja, also eine gute Einstiegsbeschränkung, die kriege ich hin. Nein, ja, tatsächlich.
Alterspräsident.
Tatsächlich reden wir heute über alte Rollenspielabenteuer beziehungsweise eins. Und das gehört ganz sicher zu denen, die ich schon am häufigsten geleitet habe. Und das erste Mal habe ich eben rekapituliert, muss zum Weihnachtsfest 1983 gewesen sein. Also ist schon was her und ich habe das seitdem bestimmt noch 5, 6, 7, 8, 9 Mal geleitet und den einen oder anderen Charakter brutalst gemeuchelt, wie sich das gehört. Aber dazu mehr später.
Du hast dann Charaktere, die ja fast so alt sind wie ich. Da war ich ein Jahr alt, so in etwa. Man, ja, aber es ist interessant. Wir hatten gerade schon im Eingangsgespräch so ein bisschen gequasselt. Ich nähere mich dem Ganzen ja aus einer recht theoretischen Sicht, also von neueren Sachen mal abgesehen, wie eben jetzt Beyond the Wall oder Dungeon Crawl Classics oder sowas. Abgesehen habe ich die ganz alten Sachen, die kenne ich dann tatsächlich nur theoretisch. Aber Andreas, du hast das, glaube ich, auch geleitet, oder?
Wahrhaftig habe ich das nicht geleitet. Nee, ich habe damals Hügel des Grauens geleitet und das sehr erfolgreich.
Das war aber
insofern
auch,
bin ich gespannt. Was dann.
Das war aber auch die deutlich schlechtere Alternative, ne?
Das habe ich im Zusammenhang mit meiner roten Box damals, irgendwie 86 oder so muss, oder 84 muss das gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau, wahrscheinlich 86. Und das war entweder damit drin oder ich habe das gleichzeitig gekauft oder irgendwie sowas.
Um direkt die ersten Hörer zu verlieren, das war tatsächlich in Deutschland, hat das ja die Erkennung B1 gekriegt. Und deswegen war das für mich auch irgendwie so das Einstiegsabenteuer. Und ich hatte Glück, dass ich in Frankreich das kennengelernt habe. Und da war dann die Festung im Grenzland Nummer 1. Deswegen war das für mich das erste Mal. War aber reiner Zufall. Und ich habe einfach wieder Glück gehabt, wie so oft.
Würde ich auch sagen. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, war Hügel des Grauens wirklich um einiges schlechter.
Oh ja.
Könnte aber auch daran gelegen haben, dass ich es einfach ganz miserabel geleitet habe. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
Aber dann sind wir ja schon mittendrin. Wir können sozusagen erstmal dem Hintergrund des Ganzen widmen. Also wir besprechen natürlich heute Festung im Grenzland von Gary Gygax, beziehungsweise Keep on the Borderlands heißt das Ganze auf Englisch. Ja, das Erste, was natürlich auffällt, ist das pinke Cover. Also dieser Einband ist wirklich in einem strahlenden Pink. Warum gibt's heutzutage keine pinke Rollenspiele mehr? Also ich meine, das ist nochmal eine Farbe, die wirklich bestechend ist im Schaufenster oder im Regal.
Ich denke auch tatsächlich, nur wer so richtig männlich ist, kann auch ein rosa Abenteuer ordentlich leiten. Finde ich völlig unverständlich. Also ich bin auch bei einem aktuellen kleinen Übersetzungsprojekt, wo ich was mache, habe ich irgendwie die Farbe Pink zugelost bekommen. Ich weiß auch nicht, wie das kam.
Das war aber Zufall.
Nein, also Pink finde ich auch äußerst ebenso männlich wie oldschoolig und würde mehr pinke Abenteuer begrüßen. Ich guck mal, ob ich bei ein paar Verlagen ein bisschen Druck machen kann. Mal schauen.
Also Fände ich super spannend. Was ich übrigens interessant finde, ist jetzt, ich hoffe, der Hörer hat so ungefähr eine Ahnung, wie das aussieht. Wir verlinken natürlich das Ganze nochmal. Ich war ein bisschen überrascht. Wie gesagt, ich kenne es ja eben nur aus vom Hörensagen und so. Und irgendwann kauft man sich die Sachen dann. Aber das Cover war mir gar nicht so bekannt, wie eben die Rückseite, wo der Errol Otus diese schöne Burg gemalt hat, eben die Festung im Grenzland. Das ist ja eigentlich so, das sehe ich eigentlich immer, wenn ich Festung im Grenzland sehe. Im Internet zum Beispiel, wenn darüber diskutiert wird. Das muss viele Leute
was
irgendwie inspirieren.
Ganz toll ist, weil ich habe diese deutsche Variante hier und da ist hinten drauf ganz viel langweiliger weißer Text auf rosa Grund.
Richtig, ja.
Da ist kein Bild, nix, gar nichts, ne.
Wenn du eh schon am Verlinken bist, kannst du beide Cover verlinken. Denn es gibt, wenn du schon das Otus Beck Cover ansprichst, das erste amerikanische hat auch vorne einen Otus drauf und die deutsche Fassung, die dann bei uns rauskam, und die spätere amerikanische, sieht auch ein bisschen glatt gebügelt aus. Ich weiß gerade spontan echt nicht, welcher Künstler das ist, aber das lässt sich sicher schnell rausfinden und drunter schreiben.
Mache ich auf jeden Fall. Vor kurzem hat ja auch Goodman Games irgendwie bekannt gegeben, dass sie die alten Klassiker wieder zurückbringen wollen, also für D&D 5 dann auch umgearbeitet. Was ich super spannend finde, ist eben, es gibt ja mehrere Auflagen dann tatsächlich da, und da sind dann auch Änderungen im Detail im Text nochmal drin. Das fand ich super spannend. Ich meine, da könnte man natürlich jetzt eine Exegese betreiben und das Ganze dann wirklich hier herausfiltern und sowas. Aber das haben bestimmt schon andere Leute gemacht im Internet und ist vielleicht auch nicht so super spannend, weil im Deutschen gibt es, glaube ich, nur eine Fassung. Ne? Also
ja. Das waren noch Zeiten, als es für Abenteuer mehrere Auflagen gab. Ganz toll. Und die hatten teilweise mehr als vierstellige Zahlen. Ja, super.
Ja, sowas.
Lange her.
Genau, das gibt's schon lange nicht
mehr. Jetzt haben wir die nächsten 15 bis 20 Hörer verloren. läuft. Wir sollten zu spannenden Sachen kommen.
Kommen wir zu spannenden Sachen. Ja, worum geht's denn überhaupt in der Festung in Rheinsland, Andreas?
Das ist eine Ortsbeschreibung, würde ich es mal am ehesten sagen. Also wir haben diese Festung im Grenzland, ist eine Festung, die direkt an der Wildnis gelegen ist. Und in der Wildnis ist das Böse und das Chaos. Und da wohnen ganz furchtbare Monster. Und die Charaktere, die kommen in die Festung. Ich hätte fast gesagt, nisten sich da ein. Also holen sich da irgendwie was zum eine Gegend, wo sie schlafen können und ausrüsten und so. Und ziehen dann in die Wildnis, um die bösen Monster zu besiegen. Das ist aus heutiger Sicht also völlig plottfrei. Nicht aus heutiger Sicht plottfrei, es ist plottfrei. Es ist, wir haben die Beschreibung der Festung, wir haben die Beschreibung der Wildnis und wir haben die Beschreibung der Chaoshöhlen, wo dann halt die ganzen Monster wohnen. Und das war's. Wie man da ein Abenteuer draus macht, bleibt dann dem Spielleiter überlassen. Das ist aus heutiger Sicht ungewöhnlich, aber sehr spannend, und Moritz wird bestimmt ganz viele Anekdoten erzählen können, warum das cool ist. Beziehungsweise da unterhalten wir uns auch noch drüber, warum das gut ist und wie man das heutzutage vielleicht auch für moderne Spieler gut hinkriegen kann. Das Ding ist 36 Seiten, davon sind irgendwie ein paar Seiten fallen für Tabellen weg. Und irgendwie für Karten ist auch noch was. Wir haben sogar eine Seite nur mit Kästchenpapier, wo man dann seinen eigenen Grundriss hinmalen kann. Und man hat da für viele, viele, viele Spielabende Material drin. Wir haben vorhin schon gewitzelt, wenn das bei einem anderen großen deutschen Rollenspielverlag rauskommen würde für ein bekanntes System, hätte das heutzutage locker 150 Seiten, das Ding. Sehr beeindruckend.
Darf ich was ergänzen noch? Denn du bist jetzt ja inhaltlich rangegangen. Und ja, das hat eine Basis, das hat eine Wildnis, das hat ein paar schöne Monster in irgendwelchen Höhlen. Aber das Ding ist tatsächlich ja auch methodisch und didaktisch ziemlich spannend. Und da ist einfach alles drin. Das ist so eine Art Rundum-Sorglos-Paket für Leute, die mit Rollenspiel anfangen. Zumindest für Leute, die 1980 bis 82 mit Rollenspiel anfangen. Heute wäre das auch wahrscheinlich anders. Aber da gibt es Spielleitertipps, da gibt es Spielertipps, da gibt es Preislisten, da gibt es alle möglichen Tabellen, wo man noch Sachen eintragen kann. Man kann damit direkt loslegen. Da braucht man fast das Regelwerk nicht mehr. Da muss man sich gerade noch die zwei Grundmechanismen angucken, die man braucht, um zu kämpfen und um Rettungswürfe zu machen. Und im Prinzip kann man dann wirklich mit diesem Heftchen auch loslegen. Und wie der Andreas sagt, das hat 36 Seiten, davon sind vielleicht knapp 30 Text oder vielleicht sogar weniger. Und da ist so viel Kram, den man erleben kann, und so viel Kram, den man einfach an spannenden Hinweisen, ob man die gut finden mag oder nicht, bekommt. Das ist unfassbar. Also sowas habe ich lange, lange nicht mehr gesehen. Das hat ja auch witzigerweise im Original, gibt es für diese Gygax-Sprache, gibt es ja den Begriff High Gygaxian. Der benutzt wirklich einfach so unfassbar viele Fremdwörter und versucht damit dann mit einem uralten Fremdwort aus dem Schweizer Bergland der 1730er Jahre eine riesen Szenerie aufzubauen. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie der Übersetzer da geschwitzt haben muss, die arme Socke. Ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Aber man kann das auch auf Deutsch sehr gut lesen. Und ein Spitzenabenteuer, wo einfach viel drin ist, ne, wo man ganz viel mitnehmen kann.
Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich ganz, ganz toll fand, ist so ein Mini-Glossar, dass da Worte sind, da ist ein kleines Sternchen dran und dann hat man eine Erklärung dafür.
Genau. Oh ja.
Und da sieht man halt auch, für welches Alter das damals war. Ne? Also wir haben hier eine Erklärung für das Wort Knauf oder Labyrinth oder Lakai. Ja, das ist halt für die 10- bis 14-Jährigen damals irgendwie geschrieben worden. Das merkt man dann schon daran. Was ja nichts Negatives ist, sondern es war nur eine Beobachtung, die ich beim Lesen halt nochmal.
Ich habe da gelernt, was ein Potboy ist.
Ein Potboy, das weiß ich auch heute noch nicht.
A young servant or slave who works in a tavern or inn. Das ist der Potboy.
Okay.
Das ist wie der, das ist wie bei Dungeon Crawl Classics der Gong Farmer.
ja, richtig.
Das ist der im Tudor England die Latrinen gelehrt hat.
Ja. Ich hatte gefürchtet, du würdest Pisspage sagen, aber
geht in dieselbe Richtung. Ja. Was ich super spannend fand, ist ja im Deutschen nicht so gewesen, aber im Englischen, also im auf dem amerikanischen Markt, ist ja das ganze Abenteuermodul hier erschienen mit den Regeln. Also es war ja, also zumindest in einer Fassung davon. Und darum sind da auch so viele Tipps drin für die Spieler und die Spielleiter. Und welche Edition war das genau? Ich glaube, wir haben sie gerade kurz einmal gesehen bei dir in der Kamera. Also die Hörer sehen das natürlich nicht, aber wir hier, die den Podcast machen.
Hättet ihr meine Kamera, dann hättet ihr gesehen, dass das einmal in der 77er, 78er Homes Basic Box drin war, die dann die ersten drei Stufen umfasst hat und dann zu AD&D übergeleitet hat. Und in der Moldway Basic von 1981 oder beziehungsweise 80 kam die erste Auflage davon raus. Und auch das ist ja immer noch satte 4 Jahre, bevor wir Deutschen hier den Hype so langsam abgekriegt haben. Das war tatsächlich einfach das Abenteuer für ganz viele Amerikaner, Engländer, Franzosen. Und wahrscheinlich ist kein Abenteuer überhaupt so oft gespielt worden wie das hier.
Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf den Inhalt von dem Ganzen. Also Andreas hat ja schon beschrieben, wir haben eine Festung, die im Grenzland steht. Und Moritz hat gerade noch hinzugefügt, das ist so kondensiertes D&D, könnte man sagen. Das würde ich unterstreichen, weil wir haben ja dann auch tatsächlich sogar den Konflikt zwischen Ordnung und Chaos. Die Festung steht für Ordnung. Draußen sind die Chaoshöhlen, in der die Kreaturen wabern und vor sich hinkriechen. Und die müssen natürlich die Abenteurer irgendwie aufsuchen, um tolle Schätze zu erbeuten und natürlich auch für die Ordnung zu streiten.
Und natürlich, wenn man die Rumor Table sich angeguckt hat, dann weiß man, dass da auch irgendwo ein armer Händler gefangen genommen wird, den man unbedingt natürlich befreien muss. Klar.
Natürlich. Das machen wir, weil wir Helden sind.
Korrekt.
Genau. Und weil man Kohle kriegt, weil das fand ich ein, da kommen wir gleich in der Festung noch zu. Mhm. Man muss sich die Aufträge, die man vom Burgvogt kriegen kann, muss man sich vorher erarbeiten. Das fand ich auch super. Also um Zugang zum Burghof zu kriegen, muss man vorher erstmal coole Dinge abliefern.
Genau.
Oder vorzeigen oder so. Dann wird man da eingeladen zur Party, dann kriegt man einen Auftrag. Und auch nur, wenn man sich gut benimmt. Sonst muss man alleine losziehen und die Monster einfach aus Jux kaputt machen. Auch ein Konzept, was nicht mehr so häufig gesehen wird, nenne ich es mal.
In Computerspielen auf jeden Fall.
In Computerspielen
da stimmt, ja. Da wäre es sozusagen ein Klassiker, um auch den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen auch zu dosieren. Ne? Also hier wäre das ja anders. Was ich super faszinierend fand an dem Ganzen war, wir können uns ja erstmal ein bisschen auf die Festung konzentrieren. Die ist ja schon recht groß. Was ich sehr merkwürdig fand, war, dass alle Leute nur mit ihren Berufen oder ihren Titeln angesprochen werden. Also es gibt gar keinen Namen. Weiß irgendjemand, warum das so ist? Soll das irgendwie so generisch sein oder warum ist das so?
Also die Beschreibung, warum das in keinem Land ist, das steht im Abenteuer. Da meinte er, damit man das in seine eigene Fantasy-Welt setzen kann. Deswegen hätte er da nichts weiter zu gesagt, wie die Gegend heißt oder so. Und entweder das ist genau das Argument für die NSCs, die da rumlaufen, damit man das dann auch für seine eigene Fantasy-Welt typisch benennen kann.
Ich denke tatsächlich auch, das ist einfach, weil das wirklich Basisabenteuer sein soll, was jeder so leiten kann, wie er es möchte, dass das passt.
Wie habt ihr denn die Festung benutzt? Ich meine, die Informationen sind ja schon sehr exzessiv ins Detail gehen. Ist das notwendig, also dass man die Festung so genau beschreibt?
Ich find's nicht. Das Schöne ist, ich habe ja ein Abenteuer für Herr der Labyrinthe geschrieben und das Dörfchen Larm beschrieben. Und das habe ich sehr, sehr ähnlich wie das hier einfach mit, da wohnt die Familie, die haben da 2000 Goldmünzen in dem Bottich versteckt und so. Wahrscheinlich braucht das keine Sau und hat das noch nie irgendeine Abenteurergruppe im Spiel tatsächlich gesehen. Aber es ist halt da, ne? Man versucht die Welt darzustellen, man versucht halt die Informationen zu geben, wenn irgendwann mal der Spieler auf die Idee kommen sollte, dem dritten Trödler von links eine vor den Kopf zu hauen und zu gucken, was der in der Hosentasche hat, dann steht das da, ne? Dann muss ich nicht lustig handwedeln, dann spiele ich andere Systeme, sondern da steht in diesem verdammten Abenteuer drin, was genau der jetzt dabei hat. Und ich denke, das ist einfach der Hintergrund. Ich will die Welt zeigen, ich will möglichst alle Informationen angeben und ja, dann kann das Abenteuer gespielt werden.
Also ich weiß, ich wäre da damals gnadenlos dran gescheitert. Das ist, wenn ich hier Wachturm sehe und da sind dann die und die Leute drin, da ist dann der Hauptmann der Wache und der hat einen Dolch plus eins und der hat ein Schwert plus zwei und der hat so und so viel Gold dabei und dann sind die anderen Wachleute, die sitzen da auch, dann wäre ich davon ausgegangen, die müssen schon geschlagen werden. Also zumindest mit meinem 14-jährigen Kopf, der dann damals da gespielt hätte. Ich glaube, da bin ich dann auch, ich habe ja ein sehr ähnliches Abenteuer gespielt, hier Hügel des Grauens, hatten wir vorhin schon, und ich glaube, genau daran bin ich dann bei dem Abenteuer auch gescheitert damals. Das
Das ist doch, im Prinzip ist das doch auch der Lerneffekt, ne? Also ich gucke hier gerade rein und selbst die trotteligen Gehilfen des Hufschmiedes sind Kämpfer erste Stufe, haben Trefferpunkte 11. Da sind schon die ersten zwei Magier mit einem vernünftigen Angriff plattgehauen. Dann lege ich mich halt einfach nicht mit denen an. Spätestens wenn der Schmiedegehilfe die halbe Party planiert hat, dann überlege ich mir doch, ja, vielleicht meine nächsten Charaktere benehmen sich da anständig. Also ich habe halt die Werte und ich habe die Welt, die hat diese Gefährlichkeit und dieses Potenzial, alles zu vernichten, dann gewöhne ich mich doch daran und guck mal, dass ich dann den Schmied erst dann platt mache, wenn ich in den Chaoshöhlen genügend Kram gesammelt habe. Dann kann ich mir den Schmiedegesellen auch vornehmen zur Not, wenn das dann unbedingt das ist, was ich machen möchte.
Gute Überleitung. Das führt uns nämlich zu den Höhlen des Chaos. Aber bevor man da hingeht, muss man ja auch noch mal durch die Wildnis reisen. Und da gibt's natürlich auch noch mal Sachen. Da gibt's dann so einen merkwürdigen Einsiedler, der dann da lebt. Ist ein bisschen wie die König Artus Einsiedler aus Mordatür, die wie wahnsinnig sind, dann so verstreut in den Wäldern Britanniens leben. Haben wir hier auch so einen verrückten Einsiedler. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Echsenmenschen, die hier sind.
Übrigens, bei dem Einsiedler ist noch einer meiner Lieblingssätze in diesem Abenteuer, denn der weist eine ganz besondere Qualität auf. Der hat nichts, der besitzt nichts, bis auf den Ring des Schutzes, den man ihm gerne abnehmen würde. Aber da steht dann, seine Verrücktheit gibt ihm einen Bonus von plus zwei bei Trefferwürfen und einen zugefügten Schaden. Und auch das ist wieder sowas Klassisches. Ne? Es gibt nicht irgendwie bei D&D Classic die Regel, Verrückte haben plus zwei auf Trefferwürfe und auf Schaden, sondern dieser hier hat das jetzt. Das hat der Gygax mal gerade beschlossen, das ist jetzt so, und für diesen Fall trifft das zu. Da kann man sich jetzt nicht drauf verlassen, dass das immer so sein wird, aber hier ist das so.
Und es ist auch dann sehr simpel geregelt. Also das funktioniert dann sehr einfach und fertig, ne? Zügig, und dann kann man auch weiter mit dem Spiel machen.
Genau, also diese ganze, der Wildnisteil ist ja, wir haben jetzt hier so eine Karte, die ist in Kästchen unterteilt, und wir haben auf der westlichen Seite die Festung, und dann haben wir im Süden einen Fluss und so ein bisschen Marschland und Wald, und da sind dann drei von den vier Begegnungen sind dann südlich des Flusses, und dann haben wir eine Sache nördlich, und die Chaoshöhlen sind ganz irgendwie im Nordosten dann. Die muss man dann suchen. Mir stellt sich jetzt die Frage, heute würde ich mir da sicherlich was Tolles ausdenken können, aber Moritz, wie hast du das damals geleitet, diesen Teil des Abenteuers? Weil das drei von den vier wichtigen Begegnungen oder einzigen Begegnungen, die jetzt da beschrieben sind, überhaupt nicht auf dem Weg zu den Chaoshöhlen sind, sondern völlig woanders, ist ja eher auch nicht typisch für ein modernes Abenteuer. Wie hast du das damals geleitet? Bist du da relativ rübergegangen über den Wildnisteil, oder hast du das irgendwie noch ausgeschmückt?
Ich habe denen tatsächlich einfach die Karte grob abgemalt immer, natürlich ohne die Encounter-Orte. Und dann habe ich die gehen und suchen lassen. Ich meine, es wäre irgendwo eine Begegnungstabelle tatsächlich für wandelnde Monster. Nee, das ist für... Dann habe ich wahrscheinlich einfach aus dem Regelwerk habe ich eine Begegnungstabelle für Wildnis genommen und die dann dafür einfach verwendet. Und die drei festen Begegnungen, die sind eigentlich tatsächlich fast nie eingetreten. Auch die sind, du sagst es ja schon, man ist in der Festung, und wir spoilern ja hier, wie wahnsinnig die Chaoshöhlen sind, direkt im Nordosten. Und im Südosten über den Fluss sind die meisten von den festen Begegnungen, die kommen einfach nicht vor. Aber sollten die Charaktere da mal hingehen, weil sie einfach denken, oh, das ist aber ein interessanter kleiner See da, der sieht aber spannend aus, dann treffen sie darauf. Wenn sie nicht darauf treffen, kein Problem, dann machen sie halt irgendwas anderes. Das fehlt mir oft bei heutigen Abenteuern, dass wirklich einfach mal man den Mut hat, viele Dinge zu beschreiben, auch auf die Gefahr, dass die Gruppe da gar nicht drauf trifft. Aber es ist einfach da. Ich will ja meine Welt ausstaffieren, ausstatten. Dass die dann nicht auf alles treffen, ist halt so. Die gehen dann halt ihren Weg. so dass halt auch im Prinzip jedes Abenteuer anders ist. Ne? Ich kann das dann 10-mal leiten und es ist nicht immer, dass die automatisch den Einsiedler treffen, automatisch die Echsenmenschen treffen, denn die sind im Sumpf, da komme ich kein bisschen vorbei, da habe ich gar keinen Bock drauf vorbeizugehen, wenn ich einfach da die Straße hoch zu den Chaoshöhlen gehen will. Logo.
Vor allem ist es dann ja auch nicht auf 10 Seiten oder so beschrieben, wie die Echsenmenschen irgendwie leben und was für einen Status sie haben und so weiter, sondern es ist eine relativ kleine, kondensierte Beschreibung, die aber genug bietet, um sozusagen auch als Spielleiter das Ganze in Szene zu setzen. Genau. Das finde ich so interessant dabei. Es ist viel Text, ne? Also keine Frage. Also ich war auch total überrascht, dass das so viel Text ist für 36 Seiten. Aber trotzdem, ich glaube, wie lange habt ihr da daran gespielt an dem Szenario hier?
Das kommt immer drauf an. Also ich habe mehrere Male einfach nur die Chaoshöhlen geleitet, gesagt, hier, ihr wollt hier auf den Putz hauen, hier ist der Eingang von dem Tal, guckt euch mal so links, rechts, oberhalb von euch um, da kommen wir gleich zu, wie dieses Tal aufgebaut ist, das ist ja schlichtweg genial. Und das kann man an einem guten Abend durchspielen, weil bei D&D Classic gehen die Kämpfe ja wirklich so schnell, dass das locker in 5, 6, 7 Stunden auch mit ordentlichem Rollenspiel hinhaut. Aber wenn du das komplett spielen möchtest, mit Festung und allem, dann kannst du da 5, 6 Abende auf jeden Fall gute Unterhaltung haben, ganz sicher.
Das ist eine richtige Kampagne, ne? So eine. Ja, gucken wir uns doch einfach mal die Chaoshöhlen an. Du sagtest gerade, sind genial aufgearbeitet. Als ich das gesehen habe, dachte ich erstmal, meine Güte, ich fühle mich hier schon ein bisschen erschlagen von den ganzen. Also so viele Räumlichkeiten, so viele verschiedene Kreaturen, die hier drin sind. Tabellen mit wandelnden Monstern, die noch durch die Gegend wabern hier. Wie setze ich das denn hier in Szene überhaupt? Also wie schaffe ich das?
Also wenn man sich den Aufbau erstmal anguckt, man hat ein Tal und dieses Tal hat natürlich, steigt rechts und links an. Und wenn man sich die Karte dann anguckt, hat man Höhenlinien und verschiedene Höheneingänge. Und zwar, wenn ich hier das richtig zähle, geht das von A bis I, nee, K sogar. Von A bis K. Das sind also eine ganze Menge Höhleneingänge, die teilweise hinter Gebüschen sind und teilweise offensichtlich zu sehen und so. Und die Spieler werden dann da ja ankommen, werden hoffentlich da nicht einfach reinrennen. Wenn doch, dann werden sie wahrscheinlich direkt von den Goblins in Höhle, ich weiß es gar nicht, A oder B oder sowas, gleich weggemeuchelt, wenn sie einfach reinplatzen. Sondern werden sich erstmal vorsichtig umgucken. Und dann hat man da ganz viele Fraktionen, ganz viele kleine Höhlensysteme, die hinter den Eingängen sind. Man hat auch, glaube ich, so ziemlich jede humanoide Grundmonsterrasse, die es im Regelwerk gibt. Ist hier einmal vertreten. Wir haben Goblins, wir haben Hauptgoblins, wir haben 2 Stämme Orks, wir haben Gnolle, wir haben Troglodyten, diese Echsenmenschenviecher. Um es nochmal ganz klar zu sagen, wir spoilern das komplette Abenteuer. Wer das spielen will, soll bitte, bitte jetzt spätestens ausmachen.
Besser schon vor ein paar Minuten.
Genau. Also eigentlich hätte man vor ein paar Minuten ausmachen müssen. Nur um es nochmal ganz deutlich zu machen. Gut, und dann haben wir ganz zum Schluss haben wir dann auch noch so einen Chaos-Kult, die dann da so einen Chaos-Tempel haben. Und die haben dann sogar in ihrem Gefängnis noch eine Medusa stehen, die dann eventuell alles andere, was noch lebt, noch zerlegt. Und wie leitet man das? Die Spieler kommen rein und es ist jeweils die Taktik von den Monstern beschrieben, wie die auf Eindringlinge reagieren, dass die eventuell auch Geiseln nehmen und dann Gold dafür haben wollen, dass die wieder freigelassen werden, dass die vielleicht Netze über dem Höhleneingang gespannt haben und wenn man über den Stolperbrat stolpert, wird man direkt gefangen gesetzt, dass die sich auch nicht unbedingt grün sind. Das heißt, wenn die Spieler geschickt sind, können sie Orkstamm A gegen Orkstamm B aufhetzen oder gegen die Goblins oder was auch immer. Das wird alles ziemlich genau im Abenteuer beschrieben. Und die Aufgabe des Spielleiters ist dann, den Spielern die nötigen Informationen zu geben, wenn sie denn vorsichtig gucken und dann gucken, was die machen. Und wenn man sich die Anzahl von den Gegnern anguckt, ja, also der eine Orkstamm hat, glaube ich, irgendwie 9 männliche Orks und 7 oder 8 weibliche, die jeweils einen Trefferwürfel haben, also was dann Stufe 1 entspricht. Unsere Charaktere sind 6 bis 9 auch Stufe 1. Das heißt, die können allein von diesem einen Orkstamm schon aufgerieben werden, wenn sie Pech haben, wenn sie da einfach reinplatzen. Und das wird nicht unbedingt weniger. Das ist dann, man hat dann auch mal einen ganzen Sack voll Goblins oder gut bewaffnete Troglodyten, die dann auch mehr Trefferwürfel haben. Man muss da schon vorsichtig sein. Und der Spielleiter gibt Informationen raus und reagiert auf die Taktik der Spieler. Viel anders würde ich es jetzt nicht angehen. Oder hast du noch einen anderen Tipp,
Moritz? Nee, genau so. Das ist ein Fall von so lernen Spieler ganz schnell, wie man so eine Art von Spiel spielt. Du musst als Spielleiter ihnen einfach die Situation vorsetzen. Ihr steht in diesem Tal, guckt euch ein bisschen um. Achtung, es ist gefährlich. Die Dinge heißen Chaoshöhlen, nicht Streichelzoo. Ist es halt an denen zu versuchen, sich Vorteile zu verschaffen, so gut es geht. Denn wenn man so einen Magier der ersten Stufe da spielt, dann hat er im idealsten Idealfall 4 Trefferpunkte, meistens hat er eher 1 oder 2. Jeder dusselige Ork mit einem rostigen Schwert macht einen 8er-Würfel Schaden, wenn er trifft, und er hat eine verdammt gute Chance von ca. 50% so einen blöden Magier mit seiner Robe zu treffen. Ich muss also gucken, wie kriege ich Vorteile. Und ein Beispiel, ein klassisches, hat der Andreas schon genannt, man kann versuchen, die gegenseitig aufzustacheln. Man kann versuchen, den dämlichen Oger im Bereich E zu bestechen, denn der Typ verdient sich sein Geld genau mit dem Gegenteil. Der nimmt nämlich von den Nachbargoblins Kohle und haut dafür allen Helden, die da vorbeikommen, auf die Nuss. Vielleicht kann ich dem ja mehr bieten oder ich kann den irgendwie für mich gewinnen und den gegen die Goblins jagen. Es ist unfassbar gefährlich da. Alles und jeder und jede Falle und jeder umfallende Felsen kann mich sofort und auf der Stelle töten. Wie überlebe ich sowas? Und ich denke, das ist so der Hauptreiz von diesen Abenteuern gewesen.
Was natürlich ganz cool ist, ist eben auch, dass immer wieder so Strategien beschrieben werden. Also hier ist der eine Goblin und der wird sofort Alarm schlagen, wenn er irgendwas Merkwürdiges hat, und die laufen dann Patrouille oder machen Botengänge oder solche Sachen. Also das ist auch nicht statisch, das Ganze. Das ist schon ein lebendiger Ort, der sich auch verändert dann im Laufe der Zeit.
Ja, das ist das Geniale an dem Aufbau von diesem Abenteuer, dass man auf den wenigen Seiten wirklich nicht nur die Wesen beschrieben hat, sondern auch deren Taktik und auch gleich eventuell Möglichkeiten für die Spieler und die ganze Dynamik, die das hat, ist direkt auf den paar Seiten hier mit aufgenommen und wird mit beschrieben. Das ist richtig gut. Übrigens, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, was der typische New School Rollenspieler auch nicht kennt, hier wird mehr oder weniger davon ausgegangen, dass Gefolgsleute mitgebracht werden.
Oder Schafe oder Hühner zumindest.
Schafe oder Hühner steht hier nicht, aber
die kann man auch vorschicken einfach.
Genau. Also da werden Leute als Kanonenfutter mitgeschickt, und ich glaube, hier steht sogar, dass die Kanonenfutter sein sollen oder dass sie eben sterben sollen, bevor die SCs, also die Spielercharaktere, sterben. Einfach, um schon mal die Gefährlichkeit zu verdeutlichen, ohne dass gleich immer ein Spieler ins Gras beißen muss. Deswegen kann man auch, wenn man den Burgvogt ordentlich beeindruckt hat, kriegt man da irgendwie bis zu 12, glaube ich, oder bis zu 10 oder so Gefolgsleute mit, die mitkämpfen können. Und dann rennt man da dann eben nicht mehr mit 6 bis 9 Leuten rein, sondern mit 16 bis 19. Und dann sieht das natürlich ganz anders aus. Dann kann auch mal einer draufgehen und dann wissen alle, jetzt müssen wir vorsichtig sein und können neue Taktiken.
Übrigens, natürlich waren diese Gefolgsleute auch damals eine gute Quelle, dann, wenn meine ersten 4 Charaktere gestorben waren, dann einfach mir schnell einen neuen Charakter zu schnappen. Dann war ich halt der zweite Kämpfer von rechts, der mit dem Bogen rumgeschossen hat. Dann habe ich mir einfach den auf meinen Charakterbogen geschrieben, schnell die Werte ausgewürfelt und konnte weiterspielen und musste nicht in der Ecke sitzen und schmollen, bis irgendwie abgerechnet wurde oder sonst was. Also diese Gefolgsleute waren immer eine gute Sache, um einfach dann zusätzliche Charaktere für Notfälle dabei zu haben. Denn gerade wenn man hier, das Abenteuer ist ja für Stufe 1 bis 3, wenn man mit erste Stufe Charakteren da reingegangen ist, dann war jeder auch noch so schlappe Gefolgsleut genauso gut wie ich selber. Also viel schlimmer ging es gar nicht mehr. Und ich konnte den einfach sofort übernehmen und weiterspielen. Dann hat man denen halt ein bisschen Persönlichkeit gegeben und weiter ging's.
Wir kommen langsam zum Ende des Ganzen. Eigentlich sollte das eine Doppelfolge werden. Wir haben nämlich auch noch sogar vielleicht 3 Folgen, also wir sind noch so am Überlegen. Wir wollen uns nämlich bald auch nochmal mit 2 weiteren Abenteuern beschäftigen, um die uns etwas genauer anzuschauen, sozusagen als Archetypen, also vielleicht. Aber Festung im Grenzland, wir hatten jetzt schon ein paar gute Punkte gemacht, aber ich würde gerne nochmal ein Fazit ziehen. Warum sollte man das heute noch spielen?
Warum nicht?
Das beste Argument überhaupt. Stimmt, sehr warum gut, nicht? Ja. Also es ist einfach ein super Lehrstück, finde ich. Das ist allein das Ding durchzulesen, ist schon sehr erhellend für alles Mögliche, was heutzutage vielleicht anders gemacht werden könnte, wenn man genervt ist von zu viel Railroading und wie es nicht genannt wird. Da hat man hier mal ein absolutes Gegenbeispiel, wo man nur Gegner hat und Taktiken und die Spieler müssen sich richtig was ausdenken. Für heutzutage ist es ungewöhnlich und es ist auf jeden Fall ein Lehrstück.
Ja, es ist halt ein völlig anderes Spiel. Es ist auf Herausforderungen basierend und ich sag's immer wieder gerne oder hab's auf meinem Blog schon 4 bis 19.000 Mal geschrieben. Es ist vor allem eine Herausforderung für die Spielleiter und die Spieler, die dann halt durch ihre Charaktere auf diese Welt einwirken und gucken, ob sie cleverer sind als die Welt beziehungsweise der Spielleiter, der hinter dieser Welt steht. Mit einem fairen und guten Spielleiter kann das unglaublich viel Spaß machen. Der halt zwar nicht versucht, die Gruppe zu meucheln, denn das kann er ganz schnell und ganz locker, indem er den Ogre einfach auf sie zumarschieren lässt. Dann ist die erste Stufe Truppe platt. Aber wenn der seine Welt so spielt, wie er sie sich vorstellt, kann das echt eine tolle Sache werden. Und was ich noch toll finde, ich habe hier gerade noch ein bisschen weiter geblättert, ach, an DSA 3 oder 4 oder 4.1 ist es so toll, da werden dann die NSCs dargestellt mit 3 Charakterzügen. Das ist ja so großartig. Hier, 1979, hinten im Anhang sind mal schnell 20 Charaktere, die man spielfertig spielen kann. Dafür hat man einfach die Klasse, man hat die 6 Werte und dann hat man dahinter Persönlichkeit, fröhlich, ehrlich, redselig. Zack, hatten wir da genauso schon. Und dann kann ich den Typ spielen, egal als Nichtspielercharakter oder als Charakter, läuft.
Falls da jemand Interesse dran hat und an dieses Abenteuer hier nicht mehr rankommt, es gibt ein ganz, ganz ähnliches Abenteuer, sicherlich vom Aufbau her nicht so genial und didaktisch nicht ganz so toll gemacht, aber vom Prinzip her das gleiche, nennt sich Chaotic Caves für den Retro-Klon hier Basic Fantasy. Daniel verlinkt das dann bestimmt noch. Kann man kostenlos runterladen, sind irgendwie 45 Seiten, glaube ich. Und man hat riesiges Tal mit Chaoshöhlen, man hat eine Festung, beziehungsweise da ist es ein Dorf. Vom Aufbau her prinzipiell das Gleiche. Sicherlich didaktisch nicht so genial aufgebaut, aber wer sich das einfach nur als das Prinzip mal angucken will, hat da mit einem Klick die Möglichkeit, irgendwie 2 Megabyte oder sowas, und dann kann man sich das angucken.
Ja, und natürlich kriegt man das auch vermutlich, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber fast alle alten Abenteuer gibt es auch bei RPG Now mittlerweile offiziell von Wizards of the Coast angeboten. Auch zum gedruckt sich liefern lassen, nicht nur als PDF. Und ich habe gerade gestern bei Facebook gesehen, dass diese gedruckten Abenteuer von den alten wirklich perfekte Qualität haben und fast genauso aussehen wie damals. Also da kann man auch zuschlagen. Ich glaube, die kosten dann meistens $5 PDF und was weiß ich, $20 oder so gedruckt. Wer Englisch hinkriegt, kann sich das auf jeden Fall mal angucken.
Ist auf jeden Fall eine super Sache. Und ich würde auch noch hinzufügen wollen, man lernt doch einiges, wenn man sich das Ganze nochmal genauer anschaut. Also, dass der Dungeon so cool ist, wird hier gut dargestellt. Also, es gibt verschiedene Fraktionen. Es ist nicht nur Tür auf, zusammenschlagen, Kram nehmen und nächsten Raum aufmachen. Nee, es ist wirklich ein sehr herausforderungsorientiertes Spiel. Und nicht umsonst steht hinten drauf, dass nicht nur die Fantasie für die Spieler wichtig ist, sondern auch der Einfallsreichtum aller Beteiligten. Der bestimmt, ob es Gewinner oder Verlierer gibt. Ja, das war die Festung im Grenzland. Nächstes Mal beschäftigen wir uns, wenn Moritz wieder Zeit hat, mit der Insel der Schrecken. Das ist nochmal ein ganz anderes Abenteuer. Und dann kann Moritz auch seine Notizen hier rausholen, die er mühsam angefertigt hat und auf die wir kaum zu sprechen gekommen sind.
Ja, endlich. Deswegen, wir müssen die Folge machen. Es geht gar nicht anders. Tut mir leid, Zuhörer.
Können wir sehr gerne machen. Ich freue mich drauf. Ich habe es auch auf Deutsch hier liegen und ich habe es auch auf Englisch hier liegen. Da hat nur mein, das habe ich mal bei eBay mit dazu bekommen, aber der Vorbesitzer hat in schändlicher Weise, hat er die Statblocks rausgeschnitten aus dem Abenteuer. Also es ist eine komplett kaputte Version, die ich hier habe.
Ach ja, da kann ich vielleicht noch einen kleinen Vorteil nennen, denn bei diesen ersten Abenteuern, gerade auch bei der Festung im Grenzland, kann man den innersten Faltbogen mit den innersten 4 Seiten einfach raustrennen. Dann hat man alle Karten, alle Tabellen, alle Angriffswürfe, alle Rettungswürfe, alle Monsterangriffe, alle Waffen, alle Rüstungen, alle wandelnden Monster und so auf einen Blick. Also das war dafür gedacht. Das sind dann immer extra so Doppelseiten, wo man sich das rausheften kann.
Ja, und man kann ja den kompletten Innenteil aus dem Pappcover herausnehmen, weil das gar nicht dran geheftet ist, und hat dann auf der Innenseite des Pappcovers die Karte von den Chaoshöhlen und kann das dann gleich als Sichtschutz benutzen, wenn man Lust hat. Das wäre heutzutage super innovativ.
Und welcher Klugscheißer will kurz sagen, warum die Karten auf Blau waren damals?
Das habe ich schon mal anders erzählt, aber kann ich gerne nochmal machen. Also Tim Kesk, das war der erste Editor des Dragon Magazines, der hat das mal erzählt. Und zwar ging es darum, dass in den 70ern, späte 70er, viele Studenten natürlich auch das Spiel gespielt haben und die hatten Zugang zu einem Kopierer. Das war schon was Ungewöhnliches. Und so wurde dann in den ersten Fassungen war es dann relativ leicht, die Sachen zu kopieren. Das war natürlich ein herber Verlust, ne? Das ist ein sehr kleines Unternehmen gewesen damals noch. Ja, und wenn man das aber blau druckt, dann kann man das nicht fotokopieren. Bis dann irgendwann eine Firma so Folien gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, ob die dann in Gelb waren oder in Rot oder so, aber dann musste man die Folie dann auf das Papier legen und dann hat er dann wieder normal schwarz-weiß fotokopiert. Aber darum ist das blau. Es ist also im Grunde ein Kopierschutz. Wie bei Monkey Island, der wann wurde dieser Pirat in Tortuga aufgeknüpft und dann war es so rot unterlegt.
Ich habe übrigens noch zum Abschluss eine hervorragende Tim Kask-Geschichte. Und zwar hat er mich schon leibhaftig und eigenhändig brutalst bedroht.
Echt?
Weil ich in einem Forum, im Dragonsfoot Forum, hatte ich mal als Avatar einen Tag lang ein Gary Gygax Bild, und zwar aus der Futurama Folge. Das war irgendwie zum ersten Todestag von Gary Gygax. Und dann habe ich eine bitter böse Mail von Tim Kask gekriegt, dass ich doch bitte solch gotteslästerliche Bilder nicht verwenden solle, weil das ginge gar nicht, dass man sich darüber lustig machen würde. Dann habe ich ihm das kurz erklärt. Er hat es nicht eingesehen, aber wir haben uns dann später trotzdem gut verstanden und wir haben dann noch sehr nett hin und her geschrieben. Aber ich hatte erst kurzfristig Angst, dass die amerikanische Rollenspielpolizei vorbeikommt und mir meinen Gary Gygax Spezialbibliothekenausweis aus dem Portemonnaie reißt.
Also, das könnte jederzeit passieren. Ja,
ich lebe in ständiger Furcht.
Noch heute. Es gibt, wen das interessiert, also ich kann das auch mal verlinken, es gibt so ein unfassbar langes Interview, wo Tim Kask irgendwie so ein paar Storys erzählt hier von früher. Ist aufgenommen auf der GaryCon, die ja dann immer zum Todestag, glaube ich, stattfindet im März. Und das ist irgendwie über 2 Stunden erzählt dann, wie der Dragon zustande kam und wie das so funktioniert hat und auch wie sozusagen dann TSR dann irgendwie auch kaputt gegangen ist. Da war der schon lange nicht mehr da, aber blieb dann sozusagen noch in Kontakt. Ist super interessant, sich das mal anzuschauen. Aber das führt uns alles schon weit weg von der Festung im Grenzland. Dann sehen wir uns das nächste Mal auf der Insel des Schreckens wieder. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke für die Besprechung. Bis zum nächsten Mal dann.
Jo, bis dann.
Tschüss. Ciao. Das Intro hat den Titel Royal Entrance und stammt von dem Album Songs from an Unmade World Part 2. Wer sich das ganze Album anhören möchte, kann einfach auf den unterstehenden Link klicken. Das ganze Album ist unter Creative Commons Lizenz erschienen und der Künstler heißt Visager oder Visager. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!